Ich war vorhin in einem Café und habe gefrühstückt. Am Nebentisch saß eine Frau, vielleicht 30, 35, 40. Und wie sie den Kaffee getrunken hat, dann rutschte ihr Pullover nach oben und ich sah die Auschwitz-Nummer. Das ist doch also eine der Tatsachen, die uns doch durch Mark und Bein gehen müssen. Da ist eine junge Frau, sie lebt, gestempelt wie ein Tier. Wir alle in Deutschland müssen doch erkennen, es gibt Grenzen, die jeder sieht, fühlen muss. Hab Achtung vor deinem Mitmenschen. Also solche Dinge dürfen nicht mehr geschehen, da darfst du nicht mitmachen.
Fritz Bauer gehört zu den herausragenden Juristen in der Geschichte der Bundesrepublik. Er ist der einzige Emigrant, der nach seiner Rückkehr hohe juristische Positionen bekleidet.
Die Spitzen der Justiz in Hessen wollten Fritz Bauer haben.
Ilse Staff, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Frankfurt. Im Jahr 1956 hatte ihr Mann, der damalige Präsident des Oberlandesgerichtes Frankfurt, den neuen hessischen Generalstaatsanwalt willkommen geheißen. Doch für Fritz Bauer wiederholt sich die Erfahrung seines Exils. Wie im feindlichen Ausland, so fühle er sich außerhalb seines Arbeitszimmers, meint Fritz Bauer einmal gegenüber einem Freund.
Also ich habe das selbst erlebt, dann stellte sich bei einem Oberlandesgerichtsrat raus, er war eben ein Kriegsrichter gewesen und da waren Akten aufgetaucht und bei dem anderen stellte sich das raus, da waren ja viele Dinge verheimlicht worden. Und das waren zwei Welten, die aufeinander klafften. Eine Widerstandswelt und eine Mittäterwelt. Das konnte nicht anders sein, als dass die natürlich mit hohem Misstrauen einen Generalstaatsanwalt betrachteten, der ihnen unter Umständen selbst an die Gurgel wollte, wenn man es mal so ausdrücken soll.
Mit seinem über die Jahre hinaus zerfurchten Gesicht, seinen flammenden weißen Haaren, seiner rauen, stoßartigen Stimme, wirkte er auf den ersten Blick wie ein Patriarch, ein Prophet der Aufklärung, etwas von Ben-Gurion, etwas von Ernst Bloch, ganz ins Pragmatische gewendet.
Erinnert sich der Schriftsteller Horst Krüger. Und der Jurist Rudolf Wassermann schreibt:
Bauers Gesicht glich einer uralten Landschaft. Es war geprägt von Leid und Verfolgung, verriet Güte, Energie und Kontemplation.
Fritz Bauers Kampf für Menschenrechte steht in einer langen Tradition. Sein Urgroßvater hatte vor mehr als 150 Jahren als erster Jude in Tübingen das Bürgerrecht erstritten. 1903 in Stuttgart geboren, wird Fritz Bauer nach seinem Studium bei dem Rechtsreformer und sozialdemokratischen Justizminister Gustav Radbruch im Jahr 1930 jüngster Amtsrichter Deutschlands. In der Weimarer Republik zählt er zu dem kleinen Häuflein demokratischer Juristen, die den Republikanischen Richterbund in Württemberg gründeten. Er tritt in die SPD ein und freundet sich mit dem späteren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher an, damals Redakteur der Schwäbischen Tagwacht in Stuttgart. Im April 1933 wird Bauer wegen
nachgewiesener antinationalsozialistischer Haltung
aus dem Justizdienst entlassen. Im Konzentrationslager Heuberg trifft er seinen Freund Kurt Schumacher wieder. Nach 10 Monaten Haft kommt Bauer frei. 1936 gelingt ihm die Flucht nach Dänemark. Als 1943 auch dort die Juden verfolgt werden, flieht er mit seiner Familie in einem Fischerboot über den Öresund nach Schweden. Dort arbeitet er eng mit Willy Brandt zusammen. Unter anderem gründen sie die Sozialistische Tribüne, die theoretische Zeitschrift der SPD-Leitung. Irmtrud Wojak, die Biografin Fritz Bauers.
Ich habe mal ein Briefdokument gefunden, als es um die Rückkehr von Willy Brandt aus dem Exil nach Deutschland geht, wo Fritz Bauer dann an Schumacher schreibt, Willy Brandt sei ein sehr, sehr brauchbarer Mann und er würde es dringend befürworten, dass er zurückkommt, aber er sei ein bisschen ein veramerikanisierter Journalist.
Nach Kriegsende überlegt sich Bauer lange, ob er nach Deutschland zurückkehren soll. Kurt Schumacher gelingt es, ihn dazu zu bewegen, 1949 Präsident des Braunschweiger Landgerichts zu werden. Ein Jahr später wird Bauer Generalstaatsanwalt beim dortigen Oberlandesgericht. 1956 holt ihn der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn als Generalstaatsanwalt ans Frankfurter Oberlandesgericht. Heinz Meyer Felde, ehemaliger Ministerialrat im hessischen Justizministerium, erinnert sich an seinen Freund Fritz Bauer.
Er war auch von seiner Mutter, von einer sehr gebildeten Mutter, als Humanist geprägt, von seinem Gymnasium, von seinem Elternhaus her. Und deshalb war ja auch sein Glaube daran, dass es zu einer Reinigung für ihn war, dass ein Prozess der Reinigung, die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Er hat mal gesagt, Vergangenheit, das ist Gerichtstag halten mit sich selbst. Also wir mit uns.
In der Nachkriegszeit gehört Bauer zu den ganz wenigen, die nicht verstummen wollen, angesichts des allgemeinen Beschweigens, der verlogenen Wir-haben-nichts-gewusst-Idylle. Im Jahr 1957 macht Fritz Bauer den israelischen Geheimdienst Mossad auf die Adresse Adolf Eichmanns in Argentinien aufmerksam. Er leitet auch ein Ermittlungsverfahren gegen Eichmann ein, hegt aber nicht allzu viel Hoffnung, die bundesdeutsche Justiz könne seiner habhaft werden. Zumal Bauer den eigenen Ermittlungsbehörden nicht völlig vertrauen kann. Die Biografin Irmtrud Wojak:
Bauer scheint eben nicht das Vertrauen gehabt zu haben, dass dieses Verfahren nicht an die Öffentlichkeit ging und es nicht Personen geben würde, die Eichmann informieren würde, dass ein Auslieferungsverfahren läuft und Eichmann möglicherweise untertauchen würde.
Doch der Mossad pfuscht. Aufgrund der Fahndungspanne zieht sich der Fall hin. Ende 1959 fliegt Bauer wieder nach Israel und bietet nochmals Material an, um Eichmann zu identifizieren. Diesmal mit Erfolg. 1960 nehmen israelische Agenten den Massenmörder in Buenos Aires fest und entführen ihn. 2 Jahre später wird er in Jerusalem zum Tode verurteilt. Erst nach Fritz Bauers Tod wird bekannt, dass ohne seine Initiative Eichmann nie vor ein Gericht gebracht worden wäre. Anfang der 60er Jahre arbeitet Fritz Bauer an seiner größten Aufgabe, dem großen Auschwitz-Prozess, der von 1963 bis 1965 in Frankfurt am Main stattfindet. Obwohl er selbst nicht als öffentlicher Ankläger in Erscheinung tritt, ist der hessische Generalstaatsanwalt die treibende Kraft. Er hatte das Verfahren an sich gezogen und 2 junge Staatsanwälte damit beauftragt. Einer davon ist Joachim Kügler.
Dunkel geworden im Stadion, aber fast 100.000 Flammen gehen jetzt auf. Ein unvergesslicher Eindruck von dieser Schlussfeier in Rom.
Olympiade 1960 in Rom. Zu den Siegern in der deutschen Mannschaft gehört auch Rolf Mulka. Der zweifache Segelweltmeister ist etwas enttäuscht. Er muss sich mit einer Bronzemedaille zufrieden geben. Zu Hause in Frankfurt am Main bleibt Staatsanwalt Kügler auf der Sportseite der Zeitung hängen. Gar nicht so häufig, der Name Mulka, denkt er bei sich.
Der Adjutant des Kommandanten von Auschwitz war ein gewisser Herr Mulka und der war für mich unauffindbar. Und dann las ich eines Tages eine Zeitungsüberschrift, die sich auf die Olympischen Spiele in Rom bezog. Und da war ein Herr Mulka als Sieger im Segeln genannt. Naja, dem bin ich nachgegangen und hat sich herausgestellt, dass das der Sohn jenes Mulka war. Und dann fand ich ihn in Hamburg.
Wenige Monate nach der Olympiade kann Staatsanwalt Joachim Kügler veranlassen, dass Mulka verhaftet wird. 3 Jahre später findet vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen Mulka und andere statt. So der offizielle Name des Auschwitz-Prozesses. 24 Angehörige der Waffen-SS werden angeklagt.
Erstens, der Exportkaufmann Robert Karl Ludwig Mulka, geboren am 12.04.1895 in Hamburg, verheiratet, Deutscher.
Exportkaufmann, Hauptkassierer. Es sind normale, gutbürgerliche Existenzen, die sich die Auschwitz-Täter in den Nachkriegsjahren zugelegt haben. Die Verlesung der Anklageschrift scheint kein Ende zu nehmen.
Achtens, im Jahre 1943 sämtliche in dem Kinderlager des Stammlagers Keller Block 18 inhaftierten 40 bis 50 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zur Vergasung ausgesondert und vergasen lassen.
Fritz Bauer ist nicht allein die Aburteilung der Täter von Auschwitz wichtig. Er möchte den Prozess zu einer geschichtlichen Lehre werden lassen. Dies ist Bauer geglückt. Der Auschwitz-Prozess ist zum Auftakt, zum Beginn der Erinnerungskultur in Deutschland geworden.
Ich glaube, wir sollten, um ein Wort aufzugreifen, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur Geschichte zu schreiben, sondern wenn es auch vielleicht vermessen klingt, Geschichte zu machen.
Für Fritz Bauer ist es eine nachträgliche Wunschvorstellung, dass es in der Nazizeit nur einige wenige Verantwortliche und viele Befehlsempfänger gegeben habe. Aber auch im Frankfurter Auschwitz-Prozess macht das Gericht Täter zu bloßen Gehilfen, die an einer ihnen angeblich fremden Tat beteiligt gewesen seien.
Das war keine fremde Tat, sondern das waren immerhin überwiegend Menschen, die damals jedenfalls überzeugt waren, das Richtige zu tun, nämlich ihre Auffassung zum Siege zu verhelfen. Und das sind in meinen Augen, in meinen Ohren einfach Täter zusammen mit Hitler, mit Verschworene mit Hitler an der Endlösung der Judenfrage, die sie für richtig hielten.
Über den Ausgang des Auschwitz-Verfahrens ist er enttäuscht. Es ist nicht allein das Urteil. Nur 6 Angeklagte werden mit lebenslänglicher Haftstrafe belegt, 3 sogar freigesprochen. Was ihn mindestens so sehr berührt, ist die Verstocktheit der Täter, ihre Ignoranz gegenüber den Opfern. Kein einziges Mal ist von ihnen ein Wort des Bedauerns zu hören.
Also ich muss Ihnen sagen, die Welt würde aufatmen. Ich glaube, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer, die in Auschwitz gefallen sind, und die Luft würde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele. Es ist nicht gefallen und es wird auch nicht fallen.
Bauer ist öffentlichen, aber auch privaten Anfeindungen ausgesetzt. Die Drohbriefe und nächtlichen anonymen Anrufe gehen so weit, dass Fritz Bauer sich ernstlich überlegt, Deutschland zu verlassen. Die Biografin Irmtrud Wojak.
Also es gibt Äußerungen seiner Freunde, die gesagt haben, dass er sogar daran gedacht hat, wieder zurückzukehren nach Dänemark, einfach in Zeiten des Auschwitz-Prozesses, die ihn sehr belastet haben. Und er hat es nicht getan. Also wir haben ihm auch viel zu verdanken, denke ich, dass er das auf sich genommen hat.
Die heutige Wertschätzung, die Fritz Bauer posthum mit einer Verspätung von Jahrzehnten zuteil wird, konnte er nicht einmal erahnen. Denn auch wenn Bauer mit dem Auschwitz-Prozess eine Großtat vollbracht und die Fundamente der noch jungen bundesrepublikanischen Demokratie gestärkt hat, gehen die Angriffe auf ihn weiter. Hochschullehrerin Ilse Staff erinnert sich an jene Jahre.
Dies war tatsächlich politische Gegnerschaft, das ist ganz eindeutig. Natürlich war die CDU nicht einverstanden, dass da jemand von der SPD, also jemand wie Fritz Bauer, holte. Natürlich nicht. Das war eindeutig und das wurde auch ausgenutzt in dieser sehr infamen Form, dass alles, was Aufarbeitung der Nazizeit bedeutete, dass das quasi als Angriff gewertet wurde auf Deutsche.
Die Aufklärung von NS-Verbrechen ist nur ein Teilbereich von Bauers Eintreten für mehr Humanität. Ebenso zielstrebig setzt sich der Jurist aus Freiheitssinn, wie er sich gerne bezeichnete, für eine Reform des Strafrechts und Vollzugs ein. Der Dienstwagen, der Fritz Bauer wie üblich morgens abholen sollte, kommt ohne ihn zurück. Besorgte Nachbarn rufen in Bauers Büro an. Die Staatsanwaltschaft bricht seine Wohnungstür auf. Sie finden Fritz Bauer in der Badewanne sitzend, bereits seit 1,5 Tagen tot. An einem heißen Sommertag des Jahres 1968 ist er gestorben. Allein. Irmtrud Wojak.
Er war in gewisser Weise ein Einzelkämpfer, der sicherlich nicht genügend Respekt auch in seinem beruflichen Umfeld dafür bekommen hat, gewonnen hat, was er geleistet hat, während er heute tatsächlich ja fast zu einem Mythos wird, von dem man sagt, er gehört zur Gründungsgeschichte der Bundesrepublik, nur damals hat es niemand wahrgenommen.